Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Wann? Nach dem Aufwachen konnte Papa nicht mehr aufstehen und eine Körperhälfte war gelähmt.
Meine Töchter.
Vielleicht kann ihr Vater nie wieder sprechen oder allein essen.
Du musst mir helfen, Schluss zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Und wie Sie gerade gehört haben bei diesem kleinen Ausschnitt aus dem Film Alles ist gut gegangen, es geht uns hier, passend zu den Feiertagen, um die großen existenziellen Fragen. In diesem Film von François Ozon geht es um das selbstbestimmte Sterben, ein Film, der im vergangenen Jahr im Wettbewerb von Cannes zu sehen war, ebenso wie der zweite Film, den wir vorstellen werden, Red Rocket, nur allerdings ein ganz anderes Genre. Da haben wir einen Pornodarsteller, das ist wirklich der Darsteller dieser Figur, war es im früheren Leben ein Pornodarsteller und er macht etwas in diesem Film, wo ich sagen würde, entspricht nicht so ganz seiner Jobbeschreibung. Außerdem in der zweiten Stunde freuen wir uns sehr auf ein Gespräch mit Anke Engelke, eine Schauspielerin, Synchronsprecherin, eine wunderbare Komödiantin, die ich glaube, jeder mag. Außerdem ist sie auch eine Kollegin, nämlich eine Moderatorin zu dem Film Eingeschlossene Gesellschaft. Auch da werden auf komische Weise allerdings sehr existenzielle Fragen des Bildungswesens zum Beispiel beleuchtet. Und damit herzlich willkommen zur Osterausgabe von 12 Uhr mittags. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. François Ozon ist ja immer ein überraschender Regisseur. Im vergangenen Jahr ist ihm wieder eine ganz besondere Überraschung gelungen. Mit seinem schon 20. Film ist er ein sehr fleißiger Regisseur im Wettbewerb von Cannes. Ein für ihn ganz ungewöhnliches Thema. Es geht um einen Vater, der nach einem Schlaganfall jetzt sterben will. Und er bittet seine Tochter, sie soll ihn begleiten in die Schweiz, wo das eben legal ist. In Frankreich ist es verboten. Also ein Film über Sterbehilfe. Und erstaunlich war nicht nur das Thema, sondern auch die Besetzung des neuen Films. Alles ist gut gegangen, in der Hauptrolle nämlich Sophie Marceau und der legendäre André Dussolier. Jörg Taschmann, den ich herzlich grüße, hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Hat sich ja schon öfter getroffen mit François Ozon, hat ihn schon öfter interviewt, Jörg. Und du kannst uns jetzt vielleicht erstmal sagen, ob es auch für dich überraschend war, dass François Ozon dieses Thema sich hergenommen hat, also ein sehr aktuelles, auch ein umstrittenes Thema, Sterbehilfe.
Ja, auch wenn François Ozon immer noch mit jedem Film eigentlich einen dreht, der sich vom Vorgängerfilm stark unterscheidet, so hat er ja schon mit Gelobt sei Gott vor 3 Jahren erstmals ein sehr ernstes, auch gesellschaftliches und politisches Thema angepackt, nämlich Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Insofern kann man schon behaupten, dass sein Werk auch öfter zeitgenössischere und ernstere Themen streift neuerdings. Und diesmal war es in erster Linie ein sehr persönlicher Impuls, denn er verfilmte das Buch einer Freundin und Autorin, die er sehr gut kannte, Emanuel Bernheim. Sie schrieb zum Beispiel mit ihm das Drehbuch zu seinem Film Unter dem Sand. Und als sie ihm das Buch über ihren Vater und dessen Wunsch zu sterben anbot, da hat er damals abgelehnt. Danach ist Emanuel Bernheim vor einigen Jahren gestorben, schon im Alter von 60 Jahren. François Ozon las ihr Buch nochmal und dann beschloss er auch als Hommage an die Freundin und weil er sich plötzlich freier fühlte, diese Geschichte filmisch zu adoptieren. Und für Ozon ist es auch wirklich kein Film über Sterbehilfe, wie er klarstellt.
Oui, pour moi, c'était important de faire le film du côté de la vie.
Für mich ist es ein Film über das Leben. Ich möchte wie meine männliche Hauptfigur André frontal auf den Tod zugehen, ohne Angst, ohne Scham. In unseren westlichen Gesellschaften verstecken wir uns vor dem Tod und wollen nicht über ihn reden. André dagegen ist durchaus mutig, schaut dem Tod ins Auge und akzeptiert ihn. Er hat natürlich auch andere Eigenschaften, auch negative. Es ist ja durchaus pervers, von seiner Tochter zu verlangen, seinen eigenen Tod in die Wege zu leiten. Er ist auch sehr egoistisch. Gleichzeitig gefiel mir, dass diese Figur voller Humor ist, auch bösartig. Das ist kein sentimentaler amerikanischer Film, sondern ein Film, der seinen Figuren ähnelt, da er auch mal böse ist, aber immer wahrhaftig. Und André sagt diesen Satz, der mein Leitmotiv bei der Regie war: Seid bitte keine Heulsoßen.
Und ich denke, Jörg, das macht ja den besonderen Reiz dieses Films aus. Es geht in erster Linie auch um eine Geschichte über einen Vater, einen sehr dominanten Vater und seine 2 Töchter. Ein sehr reicher Mann war er, sehr einflussreich und er hat sich kaum dafür interessiert, was seine Familie so macht. Das war ihm völlig schnurz. Hervorragend gespielt übrigens von André Dussolier, der ja diese Figur im Film homosexuell ist, in der Vernunft-Ehe geführt hat und eben seine Lieblingstochter hatte, gespielt von Sophie Marceau. Mit den beiden hat Ozon noch nie gedreht. Wie passen die jetzt überhaupt in sein Universum?
André Dussolier spielt diesen Mann, der nach einem Schlaganfall beschließt, er wolle so eingeschränkt nicht weiterleben, einfach großartig. Er kann charmant und witzig sein, aber auch fies, gefühlskalt und egoistisch. Es ist ihm egal, was er da von seinen Töchtern verlangt. Und François Ozon ist einfach auch ein hervorragender Schauspielerregisseur, der genau mit Schauspielikonen des französischen Kinos spielt und sie gerne anders besetzt. Dussolier, den großen Seigneur des französischen Kinos aus den Alain René-Filmen, auch mal als Drama-Queen zeigt. Und Sophie Marceau, die jahrzehntelang beliebteste Schauspielerin Frankreichs, diesmal als eine Frau, die teilweise überfordert ist vom Wunsch des Vaters und das sehr, sehr überzeugend, nüchtern, fast trocken spielt. Sie selber hatte Emmanuelle Bernheim übrigens nie kennengelernt, erzählt sie im Interview. Sie war eine Frau, die sich sehr für andere interessierte, aber nicht sonderlich mit sich selbst befasste. Das führte ja auch dazu, dass ihr Vater sie bittet, ihm zu helfen und beizustehen und nicht ihre Schwester. Emmanuelle war anderen Menschen sehr zugewandt, sie wollte helfen. Sie war ja auch ein Script Doctor, wie man auf Englisch sagt. Sogar in ihrer Arbeit half sie Menschen, Drehbücher zu schreiben. Emmanuelle Bernheim war sehr großzügig. Das merkte ich nicht nur beim Lesen ihrer Bücher oder das ihres Lebensgefährten, des Filmkritikers Serge Dubiana, sondern auch in allen Gesprächen mit François Ozon über sie, wenn er versuchte, sie mir näher zu bringen.
Ich fand es übrigens sehr anrührend, sehr zurückhaltend spielt Sophie Marceau in diesem Film. Man merkt auch immer, dieser Vater ist eine einzige Zumutung. Sie kümmert sich um ihn. Sie weiß aber nicht, wie weit sie überhaupt gehen darf. Also ob sie ihn in die Schweiz begleiten darf, ob sie das tun soll. Das ist eine große moralische Herausforderung, die Sophie Marceau sehr feinfühlig hier gestaltet. Und Jörg, es gibt ja noch eine zweite Legende in diesem Film, eine Ikone des Kinos, ein Wiedersehen mit Hanna Schygulla. Und die hat eine wunderschöne Szene, eine sehr intensive Szene zusammen mit Sophie Marceau.
Naja, da prallen ja auch zwei Schauspielerinnen aufeinander, die man so nie zusammen hat spielen sehen. Auch das macht François Ozon wunderbar, wenn er einen Ex-Teenie-Star wie Sophie Marceau, die dann auch sehr ernste Dramen gespielt hat, wie in den Filmen ihres langjährigen Partners Andrzej Żurawski, der als Skandalregisseur galt und mit dem sie unter anderem »Meine Nächte sind schöner als deine Tage« drehte, und die trifft dann auch den Fassbinder-Star Hanna Schygulla. Und Sophie Marceau hatte einen riesen Respekt vor der Deutschen, wie sie ganz offen bekennt.
Moi, j'étais très impressionné.
Sie hatte mir früher immer ein wenig Angst gemacht, wenn ich sie in Filmen sah. Sie wirkte etwas seltsam, geheimnisvoll, exzentrisch, intensiv. Und ich traf dann auch genau dieselbe Frau. Also ich war durchaus beeindruckt, nennen wir es einfach mal so. Sie wirkt ja einerseits sehr sanft, aber auch wie aus Marmor, sehr stark und imposant. Und dann war ja noch unsere gemeinsame Szene. Ihre Figur ist der erste Mensch, mit dem ich über den Tod meines Vaters rede. Sie erklärt mir das ganze Prozedere. Und auch diese Filmszene passte irgendwie perfekt zu meinem Eindruck über sie und fühlte sich sehr real an. Ich war sehr zufrieden, mit Hanna Schygulla zu drehen, die mich früher immer so beeindruckt hat. Sie ist ideal in dieser Rolle. Es passt einfach.
Was ist jetzt dein Fazit für diesen Film, Jörg? Viele sagen, es ist ein guter Ozon, aber es ist nicht unbedingt sein bester. Wie siehst du das?
Ja, da würde ich widersprechen, denn ich habe diesen Film wirklich auch zweimal mit Publikum gesehen und die Zuschauer gehen wirklich mit, lachen sogar viel, vielleicht auch so als Erleichterung, wie man ja manchmal bei ernsten Filmen gerne auch lacht. Und dieser Film verfügt über eine große emotionale Bandbreite und macht was mit dir als Zuschauer, vor allem dann, wenn man persönlich vielleicht eine ähnliche Situation erlebt hat oder sich dann fragt, wie würde ich reagieren? Und gerade weil der Film eben so emotional wie vielschichtig ist, am Ende sogar fast ein Thriller, hat er mich wirklich gepackt. Für mich also ein großer Ozon.
Auch mich hat dieser Film sehr berührt. Alles ist gut gegangen von François Ozon, ein ja sehr persönliches Werk. Das zeigt, in welche moralische Lage man kommt, wenn man weiß, dass die letzte Liebestat, darum geht es ja, die letzte Tat für einen geliebten Menschen nur eine Straftat sein kann. Im gewissen Sinne ist das ja der Konflikt dieses Films. Alles ist gut gegangen, für uns gesehen von Jörg Taschmann. Jörg, dir ganz herzlichen Dank und natürlich auch dir. Frohe Ostern, alles Gute.
Ja, danke. Dir auch frohe Ostern.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Mit großer Neugierde haben wir in Cannes im vergangenen Jahr den neuen Film von John Baker gesehen, Red Rocket. John Baker ist ohne Frage einer unserer liebsten Independent-Regisseure. Und damit erstmal hallo, liebe Anke Lewicke, grüß dich.
Ja, deine Independent-Anke, hallo.
Genau. Und wir sind immer irgendwie froh und neugierig, wenn er einen neuen Film gemacht hat. Das ist sein siebter jetzt übrigens, Anke. Und er führt uns hinein in ein Milieu, von dem er übrigens schon mal erzählt hat, in Starlet. Also es geht streng genommen ja um einen Pornostar, der nennt sich selbst Mikey Saber. Und dieser Pornostar, Anke, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, in dem Film Red Rocket hat seine besten Zeiten in Los Angeles ja wohl schon hinter sich.
Ja, er ist ziemlich abgehalftert, hat aber eigentlich so, ich denke mir mal, der ist Mitte 40 schon noch eine ganz gute Figur. Und wir lernen ihn ja kennen, da ist er total getrieben. Er hat eigentlich kaum noch was an, ein Unterhemd, eine Jeanshose, Schuhe weiß ich gar nicht mehr. Und da steht er plötzlich bei seiner Ex-Frau vor der Tür, die ihren Augen nicht trauen will, die eigentlich auch nicht will, dass er wieder bei ihr unterkommt, aber für $200 Miete in der Woche lässt sie sich drauf ein. Und ja, wie gesagt, wir lernen ihn also immer so in der Bewegung kennen. Und auch wenn er jetzt da wieder in seinem Heimatdorf irgendwo in Texas gelandet ist, er scheint ja immer auf dem Sprung zu sein. Mhm. Wieder auf dem Sprung nach Los Angeles zurück, wo er mal Karriere gemacht hat, auf den Sprung zurück in ein besseres Leben. Und aber alles, was er macht und anstellt, ist so fern von dem US-amerikanischen Traum, an den er trotzdem irgendwie immer noch festhält, oder?
Genau, man sieht immer wieder auch, das ist die Wahlkampfzeit, also Trump im Fernsehen, zweimal gibt es ganz deutliche Verweise auf ihn und irgendwie erinnert ja auch diese Figur an ihn, also diese Gerissenheit, diese manipulative Kraft auch. Von dem Schauspieler, den wir jetzt mal nennen sollten, nämlich Simon Rex, war tatsächlich im wirklichen Leben ein Pornostar, wenn du sagst, er hat noch einen guten Körper, er hat auch noch dieses Gerät, glaube ich, ganz gut zur Verfügung.
Ja, das sieht man manchmal auch.
Sieht man dann natürlich, was ihn berühmt gemacht hat als Pornostar, Anke. Und ich muss schon sagen, also dieses Spiel dieses Mannes, auch dieses gehetzte, nervöse, ja auch gemeine, das ist ja ganz klar, er nutzt die Menschen auch aus, das hat schon großen Reiz in diesem Film. Also man sieht ihm in dieser Getriebenheit ganz gern zu.
Ja, das tut man auf alle Fälle und wir lassen uns von ihm ja auch immer wieder einlullen, wie seine ganze Umgebung. Und er lernt dann ja in einem Donutladen auch noch ein junges, ja 17-jähriges Mädchen kennen, die sich selbst Strawberry nennt und die ja einfach zum Pornostar aufbauen möchte. Also die Figur funktioniert eigentlich schon ganz gut. Aber was ich dieses Mal finde, was nicht so funktioniert, ist der Schauplatz. Also die anderen Filme von Sean Peker haben ja immer davon gelebt. Also nehmen wir zum Beispiel den Film, den er davor gemacht hat, Florida Project mit Willem Dafoe. Das spielt in so einem abgehalfterten Motel, wo Dafoe der Hausmeister ist und man spürt, dass das ein Originalschauplatz ist, dass da auch viele gestrandete Existenzen leben. Und das ist ja auch so eine Eigenart eigentlich von Jean Becker, dass er immer Schauspieler und nicht professionelle Darsteller nimmt, die sozusagen aus dem Milieu kommen, tut es ja hier auch, eben aus dem Pornomilieu. Aber dieser ganze Schauplatz bleibt für mich zu sehr Kulisse. Die Fabrikanlagen sind zu pittoresk und auch der ganze Müll, der in den Vorgärten liegt, wirkt nicht authentisch, sondern wie dahingestellt. Wie ist es dir denn ergangen?
Der Schauplatz, das hat mich sogar weniger gestört, weil ich fand es eigentlich immer ganz schön, so diese kleinen Häuschen vor dieser riesigen Ölförder- und Verarbeitungskulisse. Mir ging es eher mit den Nebenfiguren so. Also außer vielleicht diese junge Frau, also Strawberry, gespielt von Susanne Sonn, das ist also auch eine Entdeckung jetzt, sie auch eine Laiendarstellerin, aber alle anderen Figuren fand ich so fahrig, so oberflächlich erzählt, dass man dann doch manchmal das Gefühl hat, was man bei ihm vorher nie hatte, dass er ein schwieriges, auch prekäres Milieu ausstellt. Also ich habe mit diesen Figuren überhaupt nicht korrespondieren können, ich habe sie nicht aufnehmen können, ich habe mich für sie sogar nicht mal besonders interessiert und das ist in einem Film von Sean Baker dann doch fatal.
Also du meinst zum Beispiel seine Ex-Frau und deren Mutter, die schon morgens anfangen Fernsehen zu gucken, irgendwie immer Bier trinken und dann auch mal härtere Drogen zu sich nehmen, angeblich, weil die Mutter eben keine Sozialhilfe mehr bekommt, muss sie jetzt irgendwie die Schmerzen anders betäuben. Das stimmt, diese Figuren wirken so ein bisschen wie ausgestellt und ich finde aber überhaupt, dass dieser Film nicht mehr so verankert ist wie die vorherigen in einem Milieu, das sozusagen ja nur noch für sich selbst steht. Also es geht natürlich auch um das Amerika, das bestimmte Schichten einfach aus den Augen verloren hat. Deshalb auch sicher immer wieder Trump, all dessen Sozialpolitik, die gab es dann ja schon gar nicht mehr. Also Menschen, die jenseits aller gesellschaftlichen und sozialen Strukturen auf sich alleine gestellt sind. Und das bleibt mir in diesem Film ja auf einmal ja zu farbenfroh, zu kulissenhaft alles.
Und trotzdem angesagt zum Schluss, dass der Film sehenswert ist, nicht zuletzt durch Simon Rex, also durch diesen Pornodarsteller, weil ich finde es schon auch sehr lustig, wie er immerzu auch so prahlt. Also er erzählt ja ständig von den tausenden Preisen, die er bekommen hat, den Klicks, die er bekommen hat. Also er verkauft sich ja nach wie vor als Produkt irgendwie an jeden, mit dem er irgendwie redet. Und das finde ich ist schon ein großer Spaß und gibt dem Film dann so einen gewissen Unterhaltungswert, weil es macht einfach immer Spaß, so einem Hochstapler zuzusehen.
Ja, und diese Figur bleibt dann ja auch ganz konsequent, weil diese Figur macht ja überhaupt gar keine Verwandlung, keine Bewegung durch. Und das entspricht natürlich höchstwahrscheinlich auch wieder dem wirklichen Leben, dass da so eine Stagnation ist. Also man amüsiert sich, aber man weiß trotzdem, ja, irgendwo wird er jetzt weiter mit seinem kleinen Fahrrad rumfahren, wie in dem Film, und immer noch an dem amerikanischen Traum glauben, der ihm aber verweigert bleibt.
Und wir können auch noch verraten, was Red Rocket heißt. Das ist neben dieser Chili-Schote ja wohl auch der erigierte Penis eines Hundes. Red Rocket ist der neue Film von Sean Baker, jetzt im Kino zu sehen. Ein Film, der bei allen Schwächen, über die wir gesprochen haben, ja doch auch seinen gewissen Reiz hat. Anke, danke dir ganz herzlich und natürlich frohe Ostern. Alles Liebe dir.
Ja, dir auch.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Am kommenden Mittwoch beginnt das zweitgrößte Berliner Filmfestival. Und jetzt können Sie mir überlegen, klar, das erstgrößte, das allergrößte ist logischerweise die Berlinale. Aber dieses zweite Festival hat sich inzwischen entwickelt zu einer ganz wichtigen Werkschau für die Filmemacher und Macherinnen aus Berlin. Achtung Berlin heißt dieses Festival. Wir freuen uns sehr, dass es stattfindet, und zwar mit Publikum und mit Gästen. Und ich begrüße ganz herzlich die künstlerischen Leiter Regina Kreh und Sebastian Brose. Hallo, hallo.
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 Wie ist jetzt erstmal eure Stimmungslage so kurz vor Beginn? Es ist ein sehr umfangreiches Festival mit vielen Sparten, mit vielen ganz unterschiedlichen Genres, die da auch gezeigt werden. Aber jetzt ist natürlich die Situation bei Filmfestivals immer doch eine ganz besondere, eine noch nicht ganz normale. Also wie ist eure Erwartungshaltung jetzt auch? Wie ist eure Stimmung?
Ja, unsere Stimmung ist eigentlich ganz gut. Wir freuen uns, dass wir wieder im April sind, weil wir hatten ja jetzt durch die Corona-Zeit zweimal eine Verschiebung im September. Wir sind wieder im April, das ist gut. Trotzdem wird es natürlich Einschränkungen geben, und wir hoffen aber, dass das Publikum natürlich zahlreich kommt und jetzt die Chance nutzt, wieder ein richtiges, reales Festival zu haben, inklusive Festivalparty und Brunch und alle Panels, die wir veranstalten. Und auch jetzt das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat uns auch doch, es war schwer in der Zeit, jetzt ein Festival zu machen. Darum haben wir gleich überlegt, wir machen ein kleines Spezial zur Ukraine. Gleich am ersten Tag, am Donnerstag, haben wir ein Panel, wo wir die Situation der Filmschaffenden besprechen wollen. Und danach zeigen wir noch ein ukrainisches Filmprogramm, was wir noch bekannt geben werden. Also wir haben uns viel vorgenommen und freuen uns aber sehr.
Und dieses Festival, du hast ja gesagt, ist am Donnerstag dann ganz regulär. Am Mittwoch ist die Eröffnung, die offizielle. Dieses Festival lebt ja von der Kreativität von Berliner Filmkünstlern und Künstlerinnen. Ich habe in all den Jahren natürlich irgendwann mal auch verstanden, es geht hier nicht darum, Geschichten aus Berlin oder Brandenburg nur zu erzählen, sondern es geht darum, auch einen welthaltigen Blick zu zeigen. Und das ist auch vermutlich in diesem Jahr so. Also Ausgangspunkt ist zwar dann Berlin, aber es ist ein Blick in die Welt.
Unbedingt. Also es ist wirklich ein Weltkino. Also in den Wettbewerben, vor allem halt im Dokumentarfilm, ist es eine Reise um die Welt. Wir sind in Vietnam im Dschungel. Wir sind in Moira im Geflüchtetencamp. Wir sind in Bulgarien in einem aussterbenden Dorf. Wir sind in Äthiopien bei Frauen. Dann auch wieder zurück in Deutschland. Aber wir gucken auch in die Vergangenheit, in Lehrerinnen und SchülerInnen, die so ein bisschen die DDR-Schulsystem nochmal reflektieren. Und dann sind wir in Bayern bei einer Familiengeschichte, und dann sind wir wieder zurück in Berlin und gucken gleichzeitig mit dem Eröffnungsfilm 50 Jahre auf eine Women's Liberation Diskussion, die jetzt aber hier und heute nochmal reflektiert wird. Und das ist krass, wie modern die damals schon gedacht haben, und es lohnt sich, das nochmal nachzuspielen und heute nochmal zu reflektieren. Also es ist sehr vielfältig im Dokumentarfilm und auch im Spielfilm, und es fällt auf, dass wir haben ja eine internationale Stadt und auch internationale Filmschaffenden, die hier leben, gerade in Kurz- und Mittellangfilm ist über 50% auch queer, interkulturell, hinter und vor der Kamera, und auch die Geschichten, das freut uns sehr und ist einfach viel los im Sinne von die Strukturen zu durchbrechen und neue Lebensmodelle zu leben.
Trotzdem sollten wir vielleicht nochmal erklären, also ich habe ja schon gesagt, klar, die Produktion muss irgendwie in Berlin verankert sein, aber wie ist das, wenn jetzt die Leute rausgehen? Du hast es ja geschildert, du hast ja schon einige Themen auch genannt, dann ist es ja auch immer ein Blick von Berlin aus gewissermaßen. Also man nimmt sich ja selbst auch mit in die Welt und spiegelt das, was man da erlebt.
Ja, und da haben wir auch dieses Jahr jetzt im Dokumentarfilm festgestellt, das ist ganz interessant, wir haben auch einen Schwerpunkt, der sich über diesen Frauen und Migration, ein Perspektivwechsel haben wir es jetzt genannt, dass die Berliner Filmschaffenden in den Orten, zum Beispiel in Äthiopien, sich mit den Communities zusammentun, also mit ihren Protagonistinnen, oder wir haben einen Film, der Loki Kieder El Camino, die begleitende Frau auf der Flucht von Guatemala bis zur US-Grenze, und die arbeiten mit den Karawanen-Organisatorinnen zusammen und sind dann praktisch mit der Frau die ganze Zeit dabei. Und das finden wir halt total interessant, dass die Leute jetzt viel mehr miteinander die Geschichten erzählen als über die Leute und so ein bisschen diesen eurozentrischen Blick öffnen und die Protagonisten viel mehr in die Erzählung einbeziehen. Und das ist dann auch unser Schwerpunkt. Da wollen wir auch in einem Panel darüber sprechen und dafür die sensibilisieren, das doch tatsächlich auch stärker so zu machen.
Wir haben jetzt vor allem geredet über die dokumentarischen Arbeiten. Wie sieht das jetzt im Spielfilmbereich aus? Oft sind das ja dann, also wenn die Filme bei euch gelaufen sind, vielleicht sogar Preise bekommen haben, ist ja ein Festival mit Preisen, so gute Startrampen für die Filme, die dann auch im Kino später laufen werden. Also mach uns mal ein bisschen neugierig, macht uns ein bisschen neugierig auf das, was im Spielfilmwettbewerb zu sehen sein wird.
Ja, der Spielfilmwettbewerb ist auch wieder sehr vielfältig. Es ist halt wirklich eine sehr interessante FilmemacherInnen Generation, die jetzt gerade am Start sind. Das sind so die 30-somethings, also so die 30-Jährigen, die sich alle sozusagen mit ihrer eigenen Lebensrealität beschäftigen. Und wir haben aber auch wirklich interessante aktuelle Themen. Da ist immer noch die MeToo-Debatte, die sozusagen immer noch in zwei Filmen, Risse im Fundament und auch in Lady Bitch aufgenommen wird und thematisiert wird. Dann haben wir aber auch den Umweltschutz, Everything Will Change. Da geht es um den Artenschutz und dass man sozusagen aus der Zukunft mal zurückblickt. Was hätte man eigentlich heute machen müssen, um da was zu verändern? Oder auch politisch ist sehr viel, wir haben den Film Stille Post, wo es sozusagen um den türkisch-kurdischen Konflikt geht. Also es ist sehr, sehr breit gefächert und wie gesagt, es werden immer bestehende Modelle und Strukturen hinterfragt. Und das ist halt gerade das, was natürlich auch Kino interessant macht, wenn man sozusagen Sachen hinterfragt und wenn man sich dann überlegt, ah, was kann Neues entstehen.
Ja, und in den Spielfilmen sind halt diese Themen so elegant und auch unterhaltsam in die Geschichten verpackt, dass es ist eher, die Themen sind nebenbei und es sind ganz großartige Schauspielerinnen und Schauspieler und auch amüsante und auch nachdenkliche Geschichten.
Ganz besonders freue ich mich übrigens auf die Retrospektive, gehört ja auch klassisch bei euch dazu, und da sind wir nun wirklich wieder mitten in Berlin. Also da ist eine Berliner Filmemacherin, die im Mittelpunkt steht, die viel zu früh gestorben ist und die eben ganz besonders intensiv und liebevoll und persönlich von Berlin erzählt hat, Petra Tschörtner. Vielleicht könnt ihr was dazu sagen, warum die Entscheidung für sie, an sie jetzt zu erinnern mit ihren Filmen.
Das ist wirklich ganz großartig. Filme hat sie gemacht in den 80er Jahren hauptsächlich. Sie ist ja Berlinerin und hat auf dem Prenzlauer Berg gelebt und hat wirklich auch gesagt, dass sie oft Stoffe auch aufgegriffen hat, die das eigene Leben oder ihre Generation berühren. Und da war sie so empathisch oder sensibel, dass es sie wirklich die Zeit festgehalten hat und eine bestimmte Befindlichkeit und eine Stimmung. Und das ganz Besondere finde ich an ihr, dass man so, dass sie eine ganz tolle Empathie oder auch Interviewtechnik hat. Man ist ganz schnell bei den Leuten. Das ist sehr griffig, wie die erzählen. Also das ist großartig, wie nah sie bei den Figuren ist und wie freimütig die von ihrem Leben erzählen. So, das ist sehr intensiv und man kriegt da wirklich ganz authentische Geschichten erzählt in ihren Filmen.
Also ich finde das nochmal, das ganz deutlich zu sagen, ich finde es wunderbar, dass in eurem ganz aktuellen Programm, wo so viele neue Filme zu sehen sind, dass da erinnert wird an Petra Tschörtner, die Retrospektive in diesem Jahr bei Achtung Berlin. Und das bringt mich zum Schluss natürlich noch zu der Frage, so ganz praktisch. Also wie viele Kinos sind es? Wie kommt man am besten auch mit den Karten zurecht? Wie kommt man am besten ran? Es ist ein großes, intensives Programm. Wir haben es ja auch gehört, es gibt auch Diskussionen, Panels, also bei Achtung Berlin. Also so ganz praktisch, wo passiert was?
Also wir haben wieder 8 Kinos an 8 Tagen und zeigen ja über 80 Filme. Und man kriegt die Tickets natürlich entweder über unsere Internetseite achtungberlin.de oder auch über alle beteiligten Kinos. Kann man sich jetzt schon Tickets natürlich besorgen. Und sonst alles weitere auch über Social Media. Und da kriegt man alles mit, wo finden die Partys statt und wo kann man sozusagen am roten Teppich stehen.
Ja, die Berliner Filmemacherinnen und Filmemacher freuen sich auf das Publikum. Die sind sehr hungrig. Die wollen volle Kinos und freuen sich auch, mit euch zu sprechen und zu feiern und zu diskutieren.
Endlich wieder am angestammten Platz. Achtung Berlin beginnt am kommenden Mittwoch, läuft bis zum 27. April. Wir haben es gehört, in 8 Berliner Kinos diese wunderbare Leistungsschau der Berliner Filmemacher und Macherin. Bedanke mich ganz herzlich bei Sebastian Brose und bei Regina Kreh und wünsche uns allen ein schönes Festival. Alles Gute euch. Danke.
Danke.
Tschüss.
Ich möchte Sie aufmerksam machen hier an 12 Uhr mittags auf eine ganz wichtige Initiative der Deutschen Filmakademie, aber auch von anderen Verbänden, zum Beispiel vom Produzentenverband. Eine Initiative, um Filmemacher und Filmemacherinnen in der Ukraine zu unterstützen, die dort bleiben, um diese wichtigen Bilder zu liefern, die wahrhaftigen Bilder von diesem schrecklichen Krieg. Vor allem geht es ja darum, die Arbeit zu unterstützen, aber auch zu helfen, damit sich diese Filmleute selbst auch schützen können. Also von den ersten Spenden sind Schutzwesten gekauft worden, Helme, medizinische Rucksäcke, aber natürlich auch filmtechnisches Equipment ist bereits auch angekommen in der Ukraine, in Kiew, aber weitere Spenden werden dringend gebraucht. Unter Support Filmmakers Ukraine können Sie alle Angaben finden, natürlich auch die Kontonummern und können dann auch überweisen, können also den Leuten dort vor Ort helfen, damit sie ihre Arbeit leisten können und damit sie sich selbst auch schützen können. Support Filmmakers Ukraine finden Sie aber auch alle Angaben dazu auf der Seite der Deutschen Filmakademie. Ich bin heute hier in Köln übrigens zu Gast beim WDR bei einer der berühmtesten Frauen in Deutschland. Ich glaube, jeder kennt sie und auch unten, als ich Bescheid gesagt habe, nachher kommt sie her, jeder wusste sofort und freute sich auch hier im Haus im WDR. Sie ist außerdem die wahrscheinlich lustigste Frau in Deutschland und hat eine so vielseitige Laufbahn, dass man es nicht auf einen Punkt bringen kann. Sie ist Schauspielerin, sie ist Comedian, Sängerin, Synchronsprecherin, Moderatorin, also auch eine Kollegin und sie ist vor allem eine ganz einmalige Persönlichkeit. Anke Engelke, hallo, herzlich. Herzlich willkommen.
Hallo Knut, das war eine schöne Einleitung. Vielen Dank. Aber du hast gesehen, ich habe immer so ein bisschen die Augenbrauen so hochgeschoben, hatte den Mund versucht, weil ich immer noch nicht weiß, was ich beruflich genau mache.
Schön.
Weil ich denke, dass Schauspielerin das nicht genug abdeckt, weil ich ja doch immer wieder diese Ausflüge mache in die anderen Genres. Aber wahrscheinlich wird es dabei bleiben, dass man dann so viel aufzählen muss. Ist ja nicht so schlimm, nur ein bisschen zeitaufwendig.
Aber wenn du dich jetzt jemandem vorstellen müsstest, der dich nicht kennt.
Was würdest du denn dann sagen?
Ja, was würdest du denn dann sagen?
Ich glaube, dann sage ich, sowas Angeberisches wie Künstlerin, was ja so gar nicht stimmt eigentlich. Wir nennen nicht Künstlerin, oder? Findest du, ich bin eine Künstlerin?
Ja, finde ich schon. Also nicht zuletzt durch das Schauspiel. Und das ist ja auch der Anlass, warum wir uns treffen. Dein aktueller Film läuft jetzt gerade in den Kinos. Eingeschlossene Gesellschaft, eine herrliche Komödie von Sönke Wortmann, der unheimlich fleißig ist. Ein Film nach dem anderen macht.
Ich glaube, während wir reden, schneidet er parallel drei Filme. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, warum. Nein, es waren viele in der sogenannten, wie heißt das jetzt immer, Pipeline, wegen der Pandemie. Kamen einige Filme nicht in die Kinos und deswegen kam das bei ihm alles so hintereinander, dass Contra da war und dann ist die eingeschlossene Gesellschaft, aber der Nachname wartet auch auf Veröffentlichung oder auf Kinostart. Ja, der ist sehr fleißig, aber ich glaube, jetzt gerade macht er gar nicht so viel. Er hat ein Buch geschrieben und jetzt braucht er einfach mal eine Pause, hat er gesagt.
Jetzt haben wir einen Film, der im gewissen Sinne übrigens, man sieht ja inzwischen in deinem Werk auch so rote Linien, Verbindungen, der schließt für mich an Frau Müller muss weg von 2015, dieser auch sehr schöne Film von Sönke Wortmann. Da bist du aber auf der anderen Seite der Barrikade. Da sind Eltern, die nehmen quasi diese Lehrerin ja in so eine Art Geiselhaft, gespielt von der wunderbaren Gabriela Maria Schmeide. Und du bist die Anführerin, die diese Frau verabscheut und die alles ablehnt und versucht, die loszuwerden. Erstmal zu diesem Film nochmal kurz, weil das war auch eine interessante, lustige, aber auch eine Charakterrolle. Denn die Frau hat ja Argumente, die hat auch Gründe, die liebt ja ihre Kinder. Und du bist selbst eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern.
Also ich muss mal sagen, das ist, Vorsicht, ich weiß gar nicht, ob diese Frau ihre Kinder geliebt hat. Es ging ja konkret um die Tochter.
Die Tochter.
Die hat irgendwann mal über die eigene Tochter gesagt, als sie gemerkt hat, oh, hier läuft was aus dem Ruder und sie mit den Eltern da in dem Klassenzimmer war und gerne mit der Lehrerin sprechen wollte, beziehungsweise die natürlich aus dem Weg räumen wollte, Frau Müller muss weg, sagt sie irgendwann, aber meine ist ja auch nicht die hellste Kerze auf der Torte oder die hellste Leuchte im Dings. Die hat nicht gut gesprochen über das eigene Kind. Das war nicht eine liebende Mutter, die mit einem Anliegen kommt und das Beste für ihr Kind will. Sie möchte das Beste für sich als in ihrer Rolle der Mutter. Sie möchte, dass das Kind das Abitur macht. Das hat ganz viel mit dem Senden zu tun, mit dem, was andere von einem halten. Aber interessant war das insofern, weil ich ja mich immer in dem Klassenraum gesehen habe. Das war meine Welt. Ja. Bin fest davon ausgegangen.
Du wolltest Lehrerin werden.
Da habe ich immer, wenn man mich fragte, was ich denn mal werden wolle, habe ich immer gesagt, ich möchte auf Lehramt studieren. Und dann bei Frau Müller muss weg mitzuspielen, das hat sich gut gefügt, da hast du recht. Und jetzt das umzudrehen, das willst du wahrscheinlich jetzt
genau,
erzählen.
Genau, andere Seite der Barrikade. Aber ich will vorhin noch was anderes fragen mit diesem Lehramt, weil mich das schon noch viel fasziniert. Ja. Du wolltest ja auch Sprachlehrerin werden, bist in Kanada geboren. Ja. Und sprichst, das habe ich auch schon selber erleben dürfen, wirklich wunderbar Englisch, aber auch Französisch. Ja. Habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Deutsch ja ohnehin.
Das ist auch nicht mehr gut, mein Französisch.
Ja, aber es ist schon eine Internationalität, auch eine internationale Erfahrung, die du da auch dank deiner Familie, glaube ich, mit in dein Leben gebracht hast.
Ich gehe fest davon aus, dass das ein selbstgebautes Privileg ist, wenn man, also ich weiß gar nicht, ob man das planen muss, kann, wie auch immer, aber in meinem Fall war es nicht geplant, weil die Eltern einfach auswanderten und wir Schwestern zur Welt kamen in Montreal ausgerechnet, wo Englisch und Französisch gesprochen werden, aber ich bin fest davon überzeugt und da werden mir alle ExpertInnen auch recht geben, wenn ein Kind mehrsprachig aufwächst und zwar unverkrampft und zwar nicht, weil man sagt so und der kleine Joshua Balua, der lernt jetzt auch noch Mandarin. Ich glaube, das ist dann zu krampfig, aber eine Mehrsprachigkeit kann nur spitze sein.
Also eingeschlossene Gesellschaft ist jetzt, wenn man so will, die Fortsetzung. Du wechselst die Seiten der Barrikade, hast du ja selber schon gesagt, bist in diesem Film, der jetzt im Kino zu sehen ist, nach einem Hörspiel von Jan Weiler, so eine richtige, absolut illusionslose Lehrerin. Also dieser Typ, totaler Zyniker, aber auch hier würde ich wieder sagen, dass sie auch ein paar Wahrheiten sagt. Also wenn sie sagt, warum muss ich denn jeden zum Abitur schleifen, Leute? Lasst es doch, es bringt doch gar nichts. Es gibt schöne Ausbildungsberufe. Also sie hat ja nicht nur Unrecht, aber sie hat grundsätzlich schon, glaube ich, abgeschlossen mit allem, was mit Liebe zu tun hat, Hinwendung, vielleicht sogar Befriedigung in diesem Beruf?
Absolut. Ich glaube, das ist auch eine 60 plus. Ne? Also ich spiele einige Jahre älter, was dem Maskenbild auch ganz toll gelungen ist. Ne?
Finde ich auch.
Ich bin ein bisschen begrenzt, weil meine Stimme recht jünger klingt wahrscheinlich. Aber irgendwie haben wir es ganz gut hinbekommen, was natürlich auch an der Inszenierung von Sönke liegt. Aber ich will dir mal sagen, du hast das schon richtig beschrieben. Sie hat hier und da auch recht, möchte man meinen. Und sagen, ja stimmt, also jedes Kind da zum Abitur zu zwingen, obwohl es vielleicht andere Interessen und Begabung hat, die wir nicht erkennen. Wenn sie das aber nur mit ein bisschen Liebe sagen würde, es kommt ja auf die Kombination, es kommt auf die Rezeptur an. Du kannst ein langweiliges Brot backen und ein total spannendes, gesundes und interessantes Brot. Ne? Also es ist ja nur eine Frage der Inhaltsstoffe oder der Zutaten in dem Fall. Wenn diese Lehrerin hier und da einfach echt auf ihr Herz hören würde, wir wollen jetzt natürlich nicht so viel verraten, denn man hat auch Einblick dann in ihr Herz irgendwann, da wäre die gar nicht so komplett ätzend.
Also es ist ein Lehrerzimmer, ein Vater kommt rein, Thorsten Merten spielt ihn ganz wunderbar, den du ja gut kennst, natürlich auch von der Netflix-Serie, ist auch dein Partner dort. Also er will seinen Sohn weiterbringen. Also zwar indem er
der braucht einen Punkt.
Er braucht einen Punkt, um zum Abitur delegiert zu werden. Darum geht es. Diese Delegierung nimmt das gesamte Lehrerzimmer mit allen Insassen, da sind auch viele sehr bekannte Schauspieler dabei, Florian David Fitz zum Beispiel, als Geiseln und verlangt jetzt, dass nochmal neu nachgedacht wird. Und
jetzt Konferenz, sagt er.
Konferenz, die erzwingt er quasi. Jo. Und das ist wirklich sehr lustig, weil ich fand, das war wie so ein Blick ins Schlüsselloch, durch Schlüsselloch ins Lehrerzimmer hinein, was wir als Kinder immer gern mal gemacht hätten. Ja. Mal zu sehen, wie die wirklich sind. Mhm. Wie war das für euch beim Spielen?
Das war irre. Und wir haben das alle ständig gehabt, dass wir sagten, oh, ich hatte genau so einen Lehrer, ich hatte genau so eine Lehrerin. Oh, Déjà-vu. Das kenne ich. Ich habe ja nicht allein die Seiten gewechselt jetzt in dem Sönke-Övre, wenn man das mal so sehen will. Justus ist ja auch dabei, Justus von Donani. Ja. Du erinnerst dich, der war ja der auch ein Vater bei Frau Müller muss weg. Und wir hatten das ständig bei den Dreharbeiten. Wir haben hier in Köln gedreht und mit Sönke Wortmann drehen heißt familienfreundlich drehen. Da gibt es keine Überstunden, da sind alle rechtzeitig zum Abendessen zu Hause. Herrliches Arbeiten, ein bisschen anstrengendes Arbeiten, ein heißer Sommer, ein geschlossener Raum. Wir haben hier in einer Kölner Schule gedreht. Uiuiuiui, war das heiß. Und ich habe darauf bestanden, einen Rollkragenpullover und ein Tweedkostüm zu tragen. Habe ich natürlich schon am ersten Tag bereut. Aber hat natürlich auch geholfen. Ne? Ja. Das kannst du alles schön mitnehmen. Wie gesagt, ich bin keine Method-Actorin, aber wenn die Frau schwitzt und leidet, warum nicht? Ja.
Und das sind triste Klamotten, muss man einfach mal sagen. Freudlos. Ja. Sie wirkt insgesamt richtig freudlos. So, ja. Kann man schon so sagen. Auf der anderen Seite, es ist auch im Leben so, so ein richtiger Zyniker ist ja auch sehr unterhaltsam. Er hat ja meistens auch recht. Also man hört die auch wahnsinnig gern zu.
Oh, ja. Das ist ja interessant. Ich habe noch nicht mit vielen Menschen geredet, aber das ist ja toll, wenn du das so sagst.
Ich habe mich so amüsiert darüber. Ja, weil sie keine Rücksicht nimmt. Sowas. Das muss sie auch nicht mehr. So lange hat sie nicht mehr zu arbeiten. Im Prinzip ist hier alles egal. Und solche Leute können auch Spaß machen. Im Kino, vielleicht nicht im Leben.
Und was du eben sagtest, da komme ich nochmal drauf zurück, ist auch interessant, dass man sich als Kind so oft wünscht, oh, einmal ins Lehrerzimmer gehen und gucken, wie die da sitzen. Ich möchte ja nur einfach wissen, was die für eine Brotdose dabei haben. Was haben die eigentlich für eine, wie sieht deren Schreibtisch eigentlich aus? Wenn sie mich immer ermahnen wegen der Unordnung in meiner Schultasche oder weil meine Deutscharbeit wieder dahin geschlunzt ist und verdreckt und hier ein Krümel und da ein Popel, wie sieht es eigentlich bei denen aus? Aber ist das Leben nicht verrückt, dass wir das erst erkennen mit einigen Jahrzehnten Verspätung und dass uns dieser Einblick auch erst und die Einsicht auch erst ermöglicht werden oder dass wir die auch erst haben, wenn wir schon weit entfernt sind von der Schule? Also was lehrt uns das? Müssten wir nicht jetzt dann und wann mal den Kindern sagen, kommt, guckt euch mal das Lehrerzimmer an. Kommt mal mit rein. Also Transparenz ist das Zauberwort. Müsste man nicht jetzt auch und Empathie und Zugewandtheit, Wertschätzung, hatten wir am Anfang schon gehabt, ist nicht das Zauberwort? Transparenz, sagen, guck mal, so arbeiten wir eigentlich. Ja. Und damit diese Menschen zu konfrontieren, die das Tag für Tag erdulden müssen. Also ich habe so wahnsinnig Respekt vor dem LehrerInnenjob.
Ja, den du fast ergriffen hättest. Warst du dann so wie bei Frau Müller muss weg, diese doch ja sehr druckvolle Mutter? Man will ja doch das Beste fürs Kind. Oder wie im Thorsten Mertens Figur, der wirklich jetzt sehr radikal übergriffig wird, muss man schon sagen, mit einer Waffe ins Lehrerzimmer geht.
Ich bin nicht extrem. Ich bin wahrscheinlich so eine Mischung. Nicht, also die extremen Ausschläge, die gibt es bei mir in der Skala nicht, aber eine Mischung immer aus, also jetzt gar nicht sehr spektakulär, fürchte ich, die Antwort, eine Mischung aus fürsorglich und bemüht und total und besorgt und ja, verdammt nochmal, dann mach halt die Hausaufgaben. So, also diese Mischung bin ich eigentlich relativ normal. Vielleicht ein bisschen lustiger und vielleicht ein bisschen zu ausführlich, wenn ich was erkläre, weil ich dann auch eine Choreo noch einbaue. Und weil ich dann auch noch singe.
Ah ja, okay.
Also ein bisschen anstrengend vielleicht, ja?
Ja, da kommt aber die Lehrerin dann wieder durch, die du nicht wurdest. Bringt mich auch mal zu diesem Film zurück, weil der Reiz ist ja, wir wollen das jetzt auch in der Tat nicht ausbauen, was da so genau passiert, aber der Reiz ist schon, dass alle Figuren irgendwie auch mal kippen. Also der junge, fesche Lehrer, von dem wir denken, der ist so toll, könnte man noch anders interpretieren als reines Anbiedern zum Beispiel. Bei dir könnte man ja auch sagen, die Frau hat Charakter, immerhin. Die biedert sich zum Beispiel niemand an, also absolut bei niemandem. Das sind ja Dinge, die, glaube ich, auch den Schauspielerruf dann wieder reizvoll machen, zu sagen, ich habe jetzt zwar so eine Figur, aber ich schau mal dahinter, eigentlich ist die ganz anders.
Genau, wie, also jetzt bei Heidi Lohmann, die ich gespielt habe, wie ist das mit dem Thema Zuverlässigkeit? Wie zuverlässig streng ist sie? Wie zuverlässig korrekt ist sie? Wie zuverlässig kompetent ist sie? Will man alles nicht vorwegnehmen, aber ihre Kompetenz wird dann auch im Laufe des Films natürlich in Frage gestellt. Ne? Also wie können hier LehrerInnen über ein Kind urteilen und einen Punkt verweigern oder einen Punkt zulassen, wenn sie selber nicht den Ansprüchen genügen, die wir vielleicht haben oder den Anforderungen oder den Erwartungen, die wir LehrerInnen gegenüber haben. Ne? Also du hast total recht, es war für jeden Einzelnen von uns richtig, richtig toll, Figuren zu spielen, die zunächst erstmal ein Klischee sind und ein total stereotypisches Bild abliefern und dann zu denken, Moment, da war doch eben was. Da blitzte was auf, davon will ich mehr wissen. Mhm. Das ist das Tolle an dem Film.
Es ist eine geschlossene Gesellschaft, eine eingeschlossene Gesellschaft und es wird auch klar, dass sich der Beruf des Lehrers, der Lehrerin gar nicht so sehr von eurem unterscheidet. Die werden nämlich auch ständig beurteilt. Die müssen ständig vor einer Masse von Menschen bestehen, werden beobachtet, ziehen ja auch eine Show ab. So eine Schulstunde, wenn sie gut ist, ist auch eine Art gute Show. Absolut. Also fandst du diese Verbindung ganz schön und frag dich dann jetzt zum Schluss auch noch, Anke, wie willst du denn gern beurteilt werden? Du hast vorhin ja gesprochen von den schnellen Beurteilen, das geht alles wahnsinnig schnell und Like oder nicht Like und so. Wie geht's dir? Also wenn du hinaustrittst mit etwas, was wünschst du dir eigentlich? Jetzt kannst du mal Wünsche ans Publikum richten.
Das ist eine schöne Frage. Ich merke, ich kann dir nur antworten mit der zweiten Ebene, was mich vielleicht ein bisschen verletzt und was mich erfreut. Also es erfreut mich, wenn ich merke, dass ich, dass Menschen etwas kommentieren oder ihre Meinung sagen, Kritik äußern, ob positiv oder negativ, spielt keine Rolle, weil sie sich wirklich mit etwas auseinandergesetzt haben. Nicht so schön finde ich lediglich, wenn Menschen Urteile fällen und werten und gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Das ist alles, was ich mir so wünsche. Aber das wünsche ich mir ja nicht nur im Hinblick auf meine Arbeit. Das wünschte ich mir so sehr auch im Miteinander, in unserem gesellschaftlichen Miteinander. Oder wenn wir wirklich uns nur, also eine Meinung hat jeder und jede, aber Ahnung nicht.
Anke, ich wünsche mir, dass wir dich noch in vielen Rollen sehen, ja. Und zwar in tief traurigen und auch in saukomischen, denn beides kannst du ja auf ganz einmalige Weise verbinden miteinander, also Spiel und Ernst, Tiefe und Komik. Anke Engelke, es war ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern.
Knut,
vielen
danke.
Dank.
Das müssen wir häufiger machen.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir haben jetzt noch für Sie, und das tun wir immer wieder mal, einen Blick in einen Comic. Und in dem Falle ist es vielleicht sogar noch so ein letzter Tipp für ein Ostergeschenk, wenn Sie etwas Besonderes haben wollen, für einen guten Freund, eine Freundin, Verwandten, Kinofans auf jeden Fall. Es geht um den Schauspieler Keanu Reeves, der übrigens hier auf unserem Gelände in Potsdam-Babelsberg Matrix 4 gedreht hat. Er gehört ohne Frage zu den beliebtesten, wie ich persönlich auch finde, sympathischsten Hollywood-Stars. Denken wir eben an Matrix, aber auch an die John Wick-Reihe. Er ist einer der prägenden Actionhelden unserer Zeit. Jetzt kann der Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Musiker auch als Comic-Autor glänzen. Berserker erscheint als erstes Comic von Keanu Reeves auch in Deutschland und Patrick Wilinski hat ihn für uns gelesen. Grüß dich erstmal. Hallo Patrick.
Hallo Knut.
Ja, erklär uns doch erstmal diesen Fachwechsel. Warum widmet sich Keanu Reeves jetzt dem Comic?
Ja, Keanu Reeves hatte die Idee zu Berserker schon als Filmidee zunächst gehabt, als er sich auf die Matrix-Saga vorbereitet hat und im Zuge seiner Recherchen sich mit dem Hongkong-Action-Kino der 80er Jahre auseinandersetzte und dann auch noch japanische Mangas las. Und daraus ist ihm diese Idee entstanden, die er eines Tages dann ganz zufällig dieser berühmten Comic-Schmiede Booms Studios gepitcht hat, kurz vor der Pandemie übrigens. Und im Zuge der Pandemie musste man das Geld für dieses Comic-Projekt eher anders besorgen. Man hat dann auf Crowdfunding gesetzt und mit dem Namen von Keanu Reeves passierte das Unglaubliche. Man hat fast 1,5 Millionen Dollar so zusammengesammelt und bei der Erstauflage des Comics wurden über 650.000 Exemplare verkauft. Das macht Berserker zum erfolgreichsten Comic des 21. Jahrhunderts. Und das sind so Zahlen, die US-Comic-Industrie aus den frühen 90er Jahren kannte. Also man kann sagen, Keanu Reeves hat mit dieser Idee eine ganze Branche elektrisiert.
Beschreib uns bitte, was es für eine Geschichte ist, die da erzählt wird in Berserker, übrigens ganz merkwürdig geschrieben, ne, mit diesen Versalien, Berserker.
Ja, es geht um den titelgebenden Berserker, der hier nur B genannt wird. Das ist so ein Urkrieger, halb Mensch, halb Gott, unsterblich, der vor über 80.000 Jahren als Sohn eines Häuptlings geboren wurde, dessen Clan jedes Jahr von Plünderern belagert und dieses arme Dorf ständig ausgeraubt wird. Und die Eltern von B merken schon schnell, dass dieses Kind recht früh einen beunruhigenden und unkontrollierbaren Blutdurst hat. Und das hilft zunächst diesem Dorf. Später hat B jahrtausendelang seinen Blutrausch ausgenutzt und seine Dienste als Auftragsmörder für alle möglichen Könige und Reiche und Regierungen angeboten. Wenn wir ihn dann kennenlernen im Comic, ist er Teil einer Elite-Einheit der US-Streitkräfte. Das heißt, wir sind mittlerweile in der Gegenwart verankert, springen dann aber permanent in der Zeitgeschichte hin und her. Und wenn dieser B nicht gerade kämpft und mordet, findet er viel Ruhe in einem Labor, wo Wissenschaftler seinen Geist untersuchen, um die Geheimnisse seiner Unsterblichkeit zu lüften. Und zwischen diesen meditativen Ereignissen des Labors und diesen Gewaltattentaten, dazwischen pendelt die ganze Geschichte dieses Comics.
Was für ein Stil ist das jetzt? Was für eine Erzählweise? Wie ist der Look von Berserker?
Ja, es geht ordentlich zur Sache und ist ehrlich gesagt nichts für zarte Gemüter. Diese Rache und dieser Blutdurst der Hauptfigur entladen sich immer wieder in so Bilderfolgen massiver Gewalt. Da wird schon mal den Feinden die Wirbelsäule herausgerissen, es wird geköpft und gefällt, was das Zeug hält. Alles aber in so sehr hochexpressiven und auch explosiven Farben gestaltet. Diese Zeichnungen, die sprühen vor einer richtigen Freiheit. Ja, das kann man übrigens damit erklären, dass hier der berühmte Zeichner Roy Garney engagiert worden ist. Er war 30 Jahre lang Zeichner bei Marvel und war zuständig für Spider-Man, Daredevil, Captain America, eine Legende in der amerikanischen Comicwelt. Und wenn man sich mit seinem Werk auskennt, weiß man, dass er gerne in die Extreme eigentlich geht. Bei Marvel wurden ihm sie wegredigiert, deshalb spürt man hier diese Freiheit. Und seine Action-Szenen sind sehr geprägt dann doch von filmischen Choreografien, von Action und Gewalt. Also er zitiert immer wieder Kurosawa und Sam Peckinpah, die Pate stehen, auch hier übrigens für einige Kampfszenen. Und bei den kontemplativen Momenten, gerade bei der Erforschung der Unsterblichkeit, da kommen die Bilder zu einer Ruhe. Ja? Sie erhalten dann trotzdem noch eine Klarheit, die an japanische Mangas erinnern. Und gerade in diesen klareren Momenten ist die Geschichte auch plötzlich sehr metaphorisch aufgeladen. Es geht gar nicht so sehr um Gewalt und das Getriebensein. Es geht auch um Reue dieser Gewalt und die Frage, was bedeutet vielleicht die Unsterblichkeit für einen Menschen, der eben in nichts investieren kann, weil nichts Bedeutung hat, wenn man unsterblich ist. Man kann auf nichts hinarbeiten, weil es wird durch den Lauf der Zeit schon wieder nivelliert. Und dahingehend wird diese Geschichte natürlich auch jenseits dieser krassen Action dann doch auch sehr spannend und intelligent, wie ich finde.
Könntest du dir übrigens vorstellen, dass aus diesem Projekt, also aus diesem Comic, dann auch ein Film wäre? Das liegt ja irgendwie auch nahe, dass man das verfilmt. Wäre nicht der erste Comic, der auf die Leinwand kommt.
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass man hier auch einen Film oder eine filmische Auseinandersetzung im Hinterkopf hat. Also die Geschichte, die spielt auch sehr stark mit dieser Leinwandfigur, die Keanu Reeves in seinen unterschiedlichen Filmen immer wieder neu und anders verkörpert. Da geht es ja wie bei John Wick immer um den Rächer mit der Topfrisur. Ein Rächer wie der Willen, der alles macht, weil es jemand machen muss. Nicht unbedingt, weil er es immer machen möchte. Und das bekommt ja auch immer so einen nihilistischen Zug. Das macht diese Actionhelden ja auch immer aus und so singulär. Und das ist dieser Berserker in einer gewissen Hinsicht ja auch. Der ist natürlich visuell gestaltet wie Keanu Reeves. Aber auch die Figur hat etwas aus allen Kinofilmen von Keanu Reeves. Und deshalb wundert es mich nicht, dass Netflix schon längst die Rechte gekauft hat. Also der Berserker kommt auf den Bildschirm, zwar als Serie und nicht als Spielfilm, aber aus dem Comichelden wird auch in dieser Form ein Filmheld.
Berserker ist erschienen bei CrossCult für uns, gelesen von Patrick Wilinski, dem ich herzlich danke und dem ich natürlich frohe Ostern wünsche. Mach's gut, tschüss.
Tschüss, Knut.
Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein vor allem friedliches Osterfest. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zur nächsten Woche. Mein Name ist Knut Elstermann. Machen Sie es gut.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.